Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich möchte euch heute in eine Welt holen, in der wir schon lange nicht mehr waren. Und auch vielleicht ein bisschen mit einer Geschichte anfangen. Wir haben in Deutschland ja rund 50 Millionen Autos und ich habe es am Wochenende selber wieder erfahren. Wenn man dann auf der Suche nach einem Parkplatz ist, dann merkt man, dass 50 Millionen Autos hier einfach wirklich viele sind. Man möchte eigentlich sagen, viel zu viele, weil einfach viel zu viele Leute ein Auto haben. Und was daraus resultiert, ist ja eigentlich im Wesentlichen die Frage oder die Antwort, wir brauchen weniger Autos. Also weniger Menschen sollten ein Auto haben. Jetzt die Frage, wie macht man das? Eine der Antworten heißt dann immer Carsharing. Warum? Weil sich dann nicht jeder ein Auto zulegt, sondern es gibt ein Auto für viele Leute. Die Idee ist jetzt bekanntermaßen nicht wirklich neu. Sie gibt es in unterschiedlichsten Arten, Formen und so weiter. Und wir haben heute einen echten Pionier, man möchte fast sagen Veteranen des Carsharings hier zu Gast, weswegen ich mich wirklich sehr freue. Wir haben nämlich Norbert Jagemander, der, ich weiß nicht, schon seit Dekaden im Bereich Carsharing unterwegs ist, da sehr viel aufgebaut hat. Deswegen freue ich mich sehr, Norbert, dass du heute da bist, dir die Zeit nimmst und uns mal in die Welt des Carsharings blicken lässt und vielleicht mit den Sorgen, Wünschen und Problemen, die damit einhergehen und vor allem auch, welche Lösungen das Carsharing bietet. Deswegen, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
Hallo Luca, vielen Dank für die Einladung.
Kannst du dich zu Beginn einmal kurz selber vorstellen? Ich habe schon gesagt, du bist so ein Pionier-Veteran, schon ewig lang im Carsharing. Was hast du denn alles gemacht und wie kam es dazu?
Ja, ich muss es ein bisschen korrigieren. Tatsächlich im Carsharing selber bin ich erst seit rund 8 Jahren aktiv. Ich bin seit 40 Jahren aktiv in verschiedenen umweltpolitischen Initiativen und auch sonstigen basispolitischen Aktivitäten. Insofern bin ich mit Verkehrsthematiken seit vielen Jahren, tatsächlich seit Dekaden vertraut. Und Cambio selber ist auch seit 1990 aktiv, beziehungsweise die Gründungsunternehmen.
Cambio ist der Carsharing-Dienst, bei dem du jetzt bist.
Ganz genau. Cambio Carsharing hat sich im Jahr 2000 gegründet, also vor 26 Jahren, aus 3 Gründungsunternehmen aus Bremen, Köln und Aachen. Die haben 1990 angefangen, Carsharing anzubieten. Seine Lösung.
Und was hat dich dazu bewegt, ins Carsharing zu gehen? Am Ende, wenn man von Leuten hört, die sich vor allem für die Umwelt oder für Naturschutz und Co. begeistern, dann ist ja in der Regel die Antwort, das Auto einfach gar nicht zu benutzen. Zumindest wenn man das ganz extrem betreibt.
Ja, das ist natürlich etwas wirklichkeitsfremd, das Auto einfach gänzlich zu bekämpfen. Auch ich habe festgestellt, bis vor kurzem ohne Führerschein, es gibt Anlässe, da ist es total praktisch, ein Auto zur Verfügung zu haben. Für mich persönlich sind das vor allem Urlaubsfahrten. Da ist was möglich, was sonst nicht möglich ist. Ich mache auch viele Fahrradtouren, gehe wandern und so weiter und so fort. Aber die Kombination mit einem Auto ermöglicht doch was ganz anderes. Und dann sind es natürlich Transportgeschichten und auch Reisen zu Verwandten oder Freunden, Reisen in Anführungszeichen irgendwie aufs Land oder so, wo man manchmal schnell hin will, wo das Auto doch zumindest heute im letzten Jahrhundert und auch in diesem Jahrhundert unersetzlich ist. Es bietet eine Bequemlichkeit, einen Komfort, eine Geschwindigkeit, die hat kein anderes Verkehrsmittel.
Du sagst, Cambio kommt aus der, oder du kommst selber aus der Umweltbewegung, Cambio kommt aus 3 unterschiedlichen Diensten im Ursprung. Kannst du ein bisschen was über die Historie oder den Background der Firma noch erzählen?
Ja, gerne. Tatsächlich haben sich in allen 3 Städten die Leute aus dem gleichen Beweggrund zusammengefunden. Es ging darum, tatsächlich diesem Parkinfarkt in der Stadt entgegenzuwirken. Viel zu viele Autos, du hast es eben ja eingangs selber geschildert, stehen herum. Viel zu viele Autos werden auch benutzt für Zwecke, wo andere Verkehrsmittel, seien es die eigenen Füße, das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel, doch viel praktischer sind. Und diese Aktivisten und Aktivistinnen der ersten Stunde haben tatsächlich sich nahezu zeitgleich in den 3 Städten jeweils zusammengefunden und haben mit 2 Autos, meine ich, war jeweils die Anfangszahl zusammengetan, haben die angeboten und haben Autos geteilt.
In welchen Städten seid ihr und dann jetzt unterwegs und wie viele Autos habt ihr denn von den ehemals Sechsen dann, die den Start gemacht haben?
Wir sind mittlerweile in weit über 30 Städten in Deutschland und weit über 100 Städten in Belgien aktiv. Unsere Flotte umfasst derzeit, ich spick mal kurz auf eine kleine Liste hier, um die 6000 Fahrzeuge haben wir derzeit auf der Straße.
Okay, ich finde Faktor 1000 klingt schon fast nach Business Case. Ja. Wie schaut's denn da aus, gerade beim Carsharing? Und du sagst, es ist aus einer Bewegung, aus einer aktivistischen Ebene heraus entstanden. Welche Rolle spielt denn da dann das Thema Geld?
Naja, wir brauchten natürlich Geld oder unsere Gründer brauchten auch Geld, um die Autos erstmal zu finanzieren. Das wurde tatsächlich von den ersten Kunden und Kundinnen eingesammelt. Ja, die haben eine Einlage gemacht am Anfang, von denen die Autos gekauft wurden. Später dann in der Gründungsphase der Cambio, da haben wir uns dann zusammengetan. Die drei kleinen Unternehmen haben sich zusammengetan zur Cambio Holding. Die Idee war, die zentralen Dienste auch zentral zu machen. Nicht jeder braucht eine Software. Fahrzeugeinkauf lässt sich wunderbar zusammenfassen. Finanzbuchhaltung, auch das hauseigene Callcenter. Da reicht eines für alle. Und so haben wir uns dann zusammengefunden und hatten tatsächlich auch Kunden und Kunden, Mitarbeitende und Unterstützer, die uns am Anfang auch Geld gegeben haben. Und denen gehört bis heute das Unternehmen. Immer mehr Mitarbeitende steigen ein.
Das heißt, ist es eine Art Genossenschaft dann? Oder wie
hört mir das vorstellen? Nein, wir sind eine GmbH und KKG.
Okay.
Und unsere Töchter sind GmbHs, die sind diejenigen, die das Carsharing selber anbieten, okay, damit wir auch vor Ort lokal Geschäftsführende haben, die nicht bloß ein Filialbetrieb sind, sondern die wirklich in Verhandlungen gehen können, auch mit den lokalen Autoritäten, mit den Verwaltungen, mit der lokalen Politik und auch mit großen Unternehmen, um deren Bedürfnisse zu befriedigen.
Okay, aber das Thema Geld spielt ja dann doch noch eine Rolle. Wie verdient ihr denn Geld? Ist Carsharing in euren Sphären denn lukrativ, renditeträchtig?
Lukrativ und renditeträchtig sind nicht die Begriffe, die wirklich zutreffend sind. Und gleichzeitig sind wir wirtschaftlich tragfähig. Wir wachsen,
okay.
Ja, wir haben es ja gesagt, von 6 Autos auf 6.000 Autos. Die Autos kriegen wir nicht geschenkt, da ist auch kein Risikokapital dabei. Wir wachsen durch unsere Erträge. Das heißt, wir sind als Gesamtunternehmen dauerhaft wirtschaftlich tragfähig, aber die Rendite ist nicht das, was uns treibt. Uns treibt nach wie vor die Mission, möglichst viele Autos zu ersetzen.
Ihr habt ja ein stationsgebundenes Carsharing-Angebot und propagiert das auch. Kannst du mal beschreiben, warum das in deinen Augen der Way to go ist? Oder habt ihr vielleicht auch eine Mischform? Plant ihr da was? Gibt ja auch das Thema Free-Floating, was ja auch vor allem medial über viele Jahre sehr, 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 auch von uns, glaube ich, mit propagiert wurde aus der Redaktion von Automotor und Sport. Car2Go, DriveNow und Co., die ja mittlerweile von Stellantis übernommen wurden und heute Free to Move heißen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, richtig.
Das wäre der Free-Floating-Anbieter. Kannst du da mal ein bisschen erklären, was ist der stationsgebundene Gedanke, der Free-Floating-Gedanke? Wie geht sich das aus?
Ja, unsere Maßgabe war von den ersten Tagen an, wie bieten wir eine Alternative zum privaten PKW? Mhm. Aber dem Bestand in der Stadt, zunächst in der Stadt, im Prinzip in der ganzen Republik, reduzieren wollen. Das heißt, wir wollen eine Alternative anbieten, die mindestens ökologischer ist, aber im besten Fall auch einen besseren Komfort, eine bessere Dienstleistung darstellt als das eigene Auto. Das war immer die Maßgabe. Das heißt, wenn wir uns an dem orientieren und mal angucken, wie wird das private PKW genutzt. Über 99% der Fahrten starten zu Hause und enden wo?
Wahrscheinlich an den immer selben Zielen. Also wenn wir beim
zu Hause.
Einkaufen bei der Ach so, ja, ja, okay.
Wir enden wieder zu Hause. Am Ende der Nutzung steht das Auto wieder, oh Wunder, irgendwo möglichst dicht vor der Haustür, was in hochverdichteten Innenstädten total schwierig ist, aber irgendwie möglichst dicht dran an der eigenen Haustür steht das Auto hinterher wieder. Ja, das nennen wir Roundtrip. Das Auto wird benutzt von zu Hause, wird dann wird irgendwas erledigt, ob ein Einkauf, ob ein Urlaub, ob eine Fahrt irgendwo hin. Und am Ende steht das Auto wieder zu Hause. Das ist die Idee von einem stationsbasierten Carsharing.
Ja, verstehe. Okay. Wenn ich da aber gleich einhaken darf, jetzt wohne ich aber ja nicht zwangsläufig an so einer Station. Und der elegante Charme eines eigenen Autos ist ja, dass ich da nicht erst mit der Bahn hinfahren muss, sondern da einsteigen kann, keine Ahnung, aus meinem höchst eigen betroffen, Kinder da reinpacken kann, den was auch immer, Kinderwagen, Roller, Laufrad, Krempel. Und das halt schon da ist. Oder gar noch eleganter, noch einfacher, schon im Kofferraum auf mich wartet und ich nur einsteigen muss.
Unser Benchmark sind 500 Meter. Idealerweise ist eine Carsharing-Station nur 200 bis zu 200 Meter entfernt von der eigenen Wohnung. Aber oft genug ist dies ideal nicht zu erreichen. 500 Meter gelten so gemeinhin als Grenze. Wenn die Carsharing-Station weiter weg ist, wird das Ganze ein deutlich anderer Use Case. Mhm. Aber unser Ziel ist immer, ich sag mal, bis zu 500 Meter. Idealerweise 250, 300 Meter, maximal 500 Meter. Mhm. Alle anderen Gebiete betrachten wir als, da sind wir noch nicht.
Okay.
Ja?
Das heißt aber, also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, so eine Stadt wie Köln oder so anschaue. Das heißt, ihr habt dann aber, um diese Radien zu schaffen, alle 1000 Meter habt ihr dann irgendwie eine Station da rumstehen.
Ja.
Und damit schafft ihr aber wie viel Stadtgebiet? Weil ich meine, jetzt Köln ist jetzt als Beispiel ja schon auch, oder Berlin oder so, ja auch im Zweifel weitläufig.
Unsere Maßgabe, also wir sind nicht die Verwaltung der Stadt. Ja, wir sind nicht der öffentliche Personennahverkehr, wir kriegen auch keinerlei Unterstützung. Ja, mhm. Wenn man das vor der Uhr aufziehen würde, dann müsste man so ein Raster über Köln, Berlin, welche Stadt auch immer, legen und dann käme man auf mehr Autos, als wir derzeit anbieten in Deutschland. Gar keine Frage. Wir decken nicht ganz Köln mit einem perfekten Service ab. Das können wir neidlos so sagen. Ja, aber immer mehr Stadtteile haben wir versorgt mit einer Dienstleistung, die dann tatsächlich auch diesen Namen verdient. Und klar, natürlich nutzen auch Menschen unsere Dienstleistung, die weiter weg wohnen als 500 Meter.
Aber was spricht denn dann für dich gegen, also die stationsgebundenen Carsharings, vielleicht auch für die Leute, die da sich jetzt noch nicht so tief mit auseinandergesetzt haben, bestehen denn daraus, dass es quasi fest gemietete Parkflächen gibt? Die gehören, wenn man so will, dem Carsharing, sind dem vorbehalten. In München beispielsweise habe ich auch schon gesehen, dass es da variable Flächen gibt. Also die gehören jetzt nicht einem speziellen Carsharing-Anbieter, sondern die sind fürs Carsharing reserviert. Und dann kann da mehr oder weniger jeder Anbieter drauf seine Fahrzeuge abstellen lassen von den Kunden, der möchte. Im Vergleich dazu gäbe es das Free-Floating Carsharing, das so parkt wie ich. Da, wo es frei ist, stelle ich hin. In einem vergleichsweise großen, in der Regel Geschäftsgebiet, nennt sich das dann immer. Das sind dann aber ganze Stadtteile. Also, und dann gibt es vielleicht ein paar Ausnahmen, wo irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Kritisches oder sowas. Oder auf den Zufahrtsstraßen von Flughäfen zum Beispiel gibt es dann immer nicht. Aber am Flughafen gibt es dann einen speziellen Ort, wo ich parken darf bei den ganzen Free-Floating-Systemen. Wie ist es denn in deinen... Oder was spricht denn dagegen, das so zu handhaben? Da bin ich doch viel flexibler, muss nichts ausweisen und kann die bestehende Infrastruktur einfach schon nutzen, die da ist.
Ja, und gleichzeitig fehlt die Zuverlässigkeit. Wenn ich meinem Neffen verspreche, dass wir nächste Woche Samstag in den Zoo fahren, dann kriege ich einen Höllenärger, wenn dann gerade kein Auto verfügbar ist. Stationsbasiertes Carsharing ermöglicht mir, das Auto im Voraus zu buchen. Ich kann auch jetzt schon meine Osterferien nächstes Jahr buchen mit dem Auto. Ich kann 365 Tage im Voraus buchen. Und dann weiß ich, mir steht das Auto zur Verfügung. Mit Free-Floating-Autos müsste ich die Stadt wiederum fluten mit Autos, von einer viel höheren Anzahl an Autos, um diesen Grad der Zuverlässigkeit erreichen zu können.
Mhm. Aber ist, wenn du das so sagst, dann frage ich mich, warum ist Carsharing nicht Sixt oder Hertz oder Avis oder wie sie alle heißen, wenn ich es buche und vorbuchen muss, was ja für viele wahrscheinlich auch den Reiz eines Autos ausmacht oder auch den Besitz eines Autos, dass ich eben nicht vorher nachdenken muss, sondern die typische Tante-Erna-Spontanität habe. Wir fahren da jetzt hin und essen da jetzt Kuchen. Die fällt ja dann weg bei dem stationsbasierten Carsharing, nee, oder?
Nur, dass ich im Voraus buchen kann, um wirklich sicher zu sein, heißt ja nicht, dass er nicht auch spontan mein Auto nehmen kann. Ich gucke in meiner App nach, wo steht das nächste verfügbare Fahrzeug für direkt jetzt.
Aber das kann ich ja bei Free-Floating dann auch machen. Aber dann, ja. Dann seid ihr ja schon an sich sehr nah dran am Autovermietungs-Business.
Ja, der große Unterschied ist natürlich, also erstens tatsächlich real teilen sich unsere Nutzenden die Fahrzeuge. Das heißt, die machen selber auch die Schadenskontrolle. Und das macht nicht der Angestellte von Sixt oder Hertz.
Nein, wenn man mit den Autos fährt, dann hat man das Gefühl, das macht da auch niemand, aber das ist ein anderes Thema.
Und das klappt bei uns überwiegend sehr gut tatsächlich. Und das ist eben um die Ecke, das Auto. Wir haben die lokale Verfügbarkeit und spontane Verfügbarkeit und die Planung, die Zuverlässigkeit in die Zukunft hinein.
Okay, aber das heißt, für die spontane Geschichte ist doch so ein Free-Floating-Auto dann trotz allem eine feine Sache, oder?
Das ist eine Ergänzung.
Okay.
Mach keine Frage. Die hat absolut ihre Berechtigung. Dann kann man spontan mit fahren. Tatsächlich ist es so, meistens sind die Preise deutlich höher.
Ja, okay.
Und im Normalfall ist ein reines Free-Floating-Angebot ausgelegt eben auf One-Way-Fahrten, nicht auf die vorhin erläuterten Roundtrips. Mhm. Ja, da haben sie ihre Stärke, da sind sie günstiger als ein Taxi und genau das sind sie eigentlich eine Alternative zum Taxifahrer selber. Stell das Auto wieder ab und wer weiß, vielleicht gehe ich auch zu Fuß nach Hause oder fahre mit der Bahn.
Mhm. Aber das heißt, es ist ja eigentlich ein ganz anderes Mobilitätsbedürfnis. Das heißt, es steht auch gar nicht so in der Konkurrenz, wie ich mir das ehrlich gesagt vorher gedacht hatte. Aber auf die Frage hin des Mobilitätsbedürfnisses, hast du Zahlen oder bist du da irgendwie tiefer drin? Wie schaut es denn aus? Wie viel Mobilitätsbedürfnis ziehen denn die Carsharings tatsächlich an? Also was leisten die im allgemeinen Stadtverkehr oder im allgemeinen Verkehr in Deutschland oder in Europa? Ich weiß nicht, welche Zahlen du vielleicht kennst.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. Also unsere
Ergibt es überhaupt Sinn, Carsharing als echte Mobilitätsalternative zu betrachten oder ist es nur eine winzig kleine Nische von, die gern gesehen und gern gehabt ist, von Idealisten oder von, so wie jemand auch Liegefahrrad fährt, das ist aber trotzdem nicht, ich muss jetzt nicht alle Fahrradwege in meinen Augen auf Liegefahrräder optimieren. So, als ein abstruses Beispiel.
Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also Carsharing, ja. Wenn wir die 50 Millionen Pkw als Benchmark setzen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, wir liegen bei um die 200.000 Carsharing-Fahrzeuge insgesamt in Deutschland. Mhm. Klar, Nische. Punkt. Ja, wenn wir angucken, was war das vor 20, vor 30 Jahren, dann sehen wir natürlich eine sehr steile Entwicklung. Ja, das heißt, der Weg raus aus der Nische, den beschreiten wir gerade. Mhm. Wenn wir uns das, also jetzt von oben geguckt. Wenn wir uns jedes einzelne Carsharing-Fahrzeug angucken, ein stationsbasiertes Carsharing-Fahrzeug ersetzt im Mittel 12 private Pkw.
Ja, das im Mittel?
Im Mittel. Das können auch mal wesentlich mehr sein. Das hängt sehr von lokalen Bedingungen ab. Wie viele Fahrzeuge werden tatsächlich ersetzt? Ersetzt heißt, von den Nutzenden, wie viel hatten vor der Nutzung ein eigenes Fahrzeug? Wie viel von den Nutzenden hätten sich sonst ein Fahrzeug angeschafft, wenn es dieses Auto nicht gegeben hätte? Wie viel haben ihr Auto verkauft? Ja, all solche Fragen. Das untersuchen wir im zweijährlichen Rhythmus, und zwar nach wissenschaftlichem Standard und auch von einer externen unabhängigen Stelle begleitet und überprüft. Diese Ersetzungsquote, die ein wichtiger Benchmark für uns ist, auch in Zusammenarbeit mit kommunalen Strukturen, denen das natürlich wichtig ist. Ja, also das heißt, jedes einzelne Auto dient einer erheblichen Entlastung des ruhenden Verkehrs zunächst. Wenn man sich so eine Nebenstraße anguckt, die zugeparkt ist, und man sich vorstellt, 11 Autos kann ich streichen, indem ich da eins hinsetze. Ja, also, oder eben ich nehme 12 weg und eins wieder hin, aber ich habe einen Nettogewinn von 11 Autos. Ja, das kann ich ein paar Mal machen in der Straße und schwuppdiwupp könnte ich deutlich breitere Fußwege haben, Pflanzen bauen, was auch immer. Ja, ich habe dann wieder Raum in der Stadt. Der ruhende Verkehr ist sozusagen das Offensichtlichste, was stationsbasiertes Carsharing, und ich will das dem Free-Floating auch nicht absprechen, also Carsharing allgemein, bewirkt. Zweiter Effekt ist, erwiesenermaßen verändern Menschen ihr Mobilitätsverhalten, die Wahl der Verkehrsmittel, wenn sie einmal davon befreit sind, dauerhaft ihre Fixkosten zu tragen. Ja, das klingt jetzt erstmal kompliziert. Das heißt, wenn ich als privater Mensch ein PKW, mein Eigentum nenne, dann habe ich das auf der Straße stehen. Das kostet eine Menge Geld, ob ich es bewege oder nicht. Ja, alleine das wahnsinnig unterschätzte Thema Wertverlust, ja, dafür muss ich nicht eine niegelnagelneue S-Klasse kaufen. Ja, da reicht auch, ich kaufe eine gebrauchte Kiste für 14.000 Euro und nach 5 Jahren verkaufe ich es und kriege noch 2.000 dafür. Habe ich jeden Monat 200 Euro bezahlt. Oder dann hat er auch viel kaputt
gemacht.
Ja, klar.
Also
alte Technik, für 14.000 kriege ich jetzt ja auch keine.
Aber dass die auf 2 abstürzt, das ist, glaube ich, also.
Gut. Lassen wir sie bei 7.000. Ja. Sind immer noch 100 Euro jeden Monat alleine dafür.
Ja, sicher.
Ja, 100 Euro, die habe ich jetzt aber als Mobilitätsbudget schon gespart. Steuern, Versicherungen kommen hinzu. Ja, die ganzen Reparaturen, die anfallen. Und natürlich, je günstiger ich mein Auto kaufe, desto älter ist es im Normalfall, desto mehr Reparaturen werde ich auch haben im Laufe der Zeit, wo ich das Auto habe. All diese ganzen Kosten fallen weg. Und die fallen an, ob ich das Auto bewege oder nicht. Wenn ich diese Kosten nicht mehr habe, weil ich meinen privaten PKW abgeschafft habe, dann, und das zeigen Studien von verschiedensten Seiten immer wieder, entscheide ich anders, wie ich mich von A nach B und zurück bewege. Das Auto steht nicht mehr da und schreit, nimm mich, ich koste gar nichts mehr. Ja, sondern plötzlich ist ein ÖPNV-Ticket, das vorher total teuer erschien, wie das Auto ist doch schon bezahlt, ja, so viel Benzin bezahle ich doch gar nicht. Wenn ich das Auto nicht mehr habe, ist das ÖPNV-Ticket nicht mehr so teuer. Ich nehme öfter mal das Fahrrad, ich gehe öfter mal zu Fuß. Und diese Änderung, diesen Modal Shift, wie wir sagen, das heißt, ich verändere mein Bewegungsverhalten, mein Mobilitätsverhalten, der spart eine ganze Menge MIV-Kilometer. Kilometer zurückgelegt mit dem motorisierten Individualverkehr.
Verstehe. Jetzt habe ich ganz viele Nachfragen. Du sagst nur Faktor 12, das heißt, ihr seid tatsächlich ein Automobilwirtschaft zersetzendes Element, wenn man so will.
Ja.
Das ist nicht gut in der aktuellen wirtschaftlichen Lage des Landes, aber mal daneben oder dahingestellt, vielleicht gibt es dann mehr Landschaftsgärtner oder mehr Arbeiten, die dafür irgendwie ins Land gehen.
Ja, wir brauchen auch dringend mehr Busse und wir brauchen auch busfahrende Leute.
Das wohl auch. Verstehe. Aber das heißt, die Leute entscheiden sich ja dann aus dem Grund der Nichtverfügbarkeit dann fürs Fahrrad, weil sie eben das Auto nicht verfügbar haben und weil es ihnen eigentlich, wenn man so will, zu stressig ist, sich das dann doch über die App oder die Website oder sonst irgendwas zu checken, ist das Auto verfügbar oder auch nicht, weil sie das nicht wollen, weil sie dann sagen, es ist einfacher, also es geht dann nur um Bequemlichkeit, weil das andere unbequemer ist. Ist es nicht ein kurioses Geschäftsmodell oder ein kurioses Modell zu sagen, wir machen einen Dienst, eine Funktionalität, einen Service so unbequem, dass die Leute gezielt was anderes benutzen? Also ich mache mich unattraktiv, damit andere Sachen attraktiv werden?
Nein, das so ist das falsch verstanden. Genau genommen.
Ich habe es jetzt bewusst
ist der Widerspruch anders. Ich mein, ja, völlig klar, ist ja auch richtig so. Ich will auch nicht sagen, dass wir da frei von Dilemmata sind, aber das ist eher andersrum. Es ist eher so, dass wir vom Herzen her immer noch Ökos sind. Und eigentlich wollen wir Autofahren vermeiden. Und trotzdem, und das ist das Dilemma, machen wir unseren Service immer besser, sodass es total bequem ist, Auto zu fahren. Mhm. Das ist eigentlich unser internes Dilemma. Ja, denn über die App sich ein Auto zu buchen, ist super easy. Und klar, natürlich, ich buche das Auto, ja, und ich kann ja in der App ganz einfach gucken, was wird mich das denn etwa kosten? Ich krieg auch jeden Monat eine Rechnung, wo mir das Geld abgezogen wird, und dann sehe ich, was hat mich die Fahrt zum Bäcker gekostet? Was hat mich die Fahrt hierhin und dorthin gekostet? Das ist ein großer Unterschied zum eigenen PKW. Da sehe ich das nur plötzlich, wenn ich bei der Werkstatt war oder wenn ich zum TÜV muss oder wenn die Steuer zu zahlen ist. Mhm. Ja, da machen wir was transparent, und das ist unbequem, da hast du vollkommen recht. Ja, das ist unbequem, weil wir zeigen unseren Kunden und Kundinnen, ja, Autofahren kostet Geld.
Mhm. Was kostet es denn dann bei euch? Kannst du irgendwie vielleicht auch das bisschen skizzieren? Keine Ahnung, was euer Durchschnittskunde denn im Monat umsetzt dann letztendlich auch?
Ein Durchschnittskunde ist da tatsächlich gar nicht wirklich interessant. Weil der Durchschnitt, der Durchschnitt, ja, wenn du 10 Leute befragst und dann, was verdient ihr im Durchschnitt? Ja, der eine ist bettelarm, der ist super reich, der Durchschnitt sagt uns nichts. Ja, spannender sind eigentlich die Use Cases. Wir haben eine Menge, und zwar zunehmend Kunden, die fahren in unserem Tarif, der ohne Monatsbeitrag ist. Gelegenheitsfahrende. Mhm. Ja, da sind wahrscheinlich auch Leute dabei, die auch mal ein eigenes Auto haben. Leute, die auch bei Mitbewerbern Kunde sind. Leute, die wahnsinnig selten ein Auto brauchen. Berlin innerhalb des S-Bahn-Rings. Ja, die meisten Menschen bewegen sich kaum aus ihrem Kiez raus. Ja, einen Parkplatz suchen. Was für ein Stress. Ja, selbst mit Cambio, wo der Parkplatz reserviert ist, warum sollte ich da hingehen? Ja, bis wo ich bei der Station und alles, das ist, da habe ich kaum, brauche ich ganz selten mal ein Auto. Ja, das sind die Gelegenheitsfahrenden. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr. Ob dann mit einem Transporter, ein Umzug, ob eine Urlaubsfahrt, was auch immer. Mhm. Ja, dann haben wir Leute, die doch irgendwie so ich sag mal 60 bis gute 200 Kilometer im Monat kommen. Im Schnitt, immer mal einen Kurztrip, keine Ahnung, fahren ihre Freunde an der Ostsee besuchen, hier aus dem Norden heraus, oder von Köln fahren sie rüber an die holländische Küste, solche Sachen, und mal auch in der Stadt der große Einkauf, solche Sachen. Die beiden Gruppen zusammen machen einen Großteil eigentlich unserer numerischen Kundenzahl aus. Mhm. Und dann gibt's natürlich die ganzen Unternehmen, die auf uns setzen, die ihre Kosten senken und ihren eigenen Fuhrpark abbauen und teilweise noch eigene Autos haben und uns nur als Ergänzung, um die Spitzen abzudecken, nutzen, oder die komplett ihre eigenen Flotten abgeschafft haben. Und die Vielfahrenden, diejenigen, die auf mehr als 200 Kilometer im Monat kommen. Ich zum Beispiel. Ich komme im Jahr, ich habe tatsächlich zur Vorbereitung nochmal nachgeguckt, letzten 6 Jahre, was sind meine Frau und ich so gefahren. Wir kommen auf 600 Kilometer im Monat im Schnitt.
Ist ja aber trotzdem total unterdurchschnittlich. Ich glaube, der Durchschnittsdeutsche kommt auf knapp 13.000 Kilometer im Jahr Fahrleistung mit seinem PKW. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das generell PKW-Fahr ist oder die persönliche. Aber ich glaube, 12.000 rund, 13.000 sind es. Das heißt, ihr seid ja aber jetzt deutlich unterdurchschnittlich. Auch eure Kunden sind wirklich deutlich unterdurchschnittlich zu dem, was ist. Weil wenn ich jetzt hochrechne, sagst irgendwas um die 200 Kilometer im Monat mal 12, dann bist du ja bei fast gar nichts. Also das ist ja lachhaft. Das sind ja nicht mal 3.500 Kilometer. Ich glaube, du kannst ja bei den meisten Versicherungen, wenn du dann angeben musst, wie viel du denn fährst, dann ist das Niedrigste in der Regel 3.000 Kilometer. Das schaffen eure Kunden ja gar nicht.
3.000 ist tatsächlich, 3.000 im Monat würde ich...
Na, im Jahr wäre das dann 3.000 im Jahr. Mit 200
jetzt
Kilometer im Monat.
Nimm mich mit 600 Kilometer im Monat, da komme ich auf mehr als 3.000. Die
Aber 12 oder mehr ist der Schnitt der Deutschen.
Ja, also ich weiß.
Also der Durchschnitt.
Ich weiß. Der Durchschnitt ist auch deswegen so hoch, weil diejenigen mitgerechnet werden, die tatsächlich beruflich mehr oder weniger von Montag bis Freitag ihr Leben auf der Autobahn verbringen. von 9 to 5. Die treiben den Schnitt immens in die Höhe. Und für genau diese Zielgruppe, die tatsächlich dann auch ihre 100.000 oder 50.000 Kilometer im Jahr abreist, da sind wir auch noch keine ökonomisch interessante Alternative. Mhm. Ganz klar, sind wir nicht. Wir sind nicht für alle ideal.
Also von 12 auf 50 oder 100.000 ist ja ein Riesensprung. Also sofern muss man sein. Aber ab wann sagst du denn, gibt es irgendwie so einen wirtschaftlichen Punkt, dass sich's lohnt?
Es gibt verschiedene Berechnungen. Die gängigste Berechnung geht ungefähr von 1.000 Kilometern aus. Wenn ich weniger als 1.000 im Monat fahre, also 12.000 im Jahr, dann ist Carsharing günstiger. Es gab neulich eine neue Studie, die ist noch ziemlich frisch, da hatte ich noch keine Gelegenheit, die Details durchzulesen. Die kommt auf einen etwas niedrigeren Wert und setzt den bei ungefähr 800 Kilometer an.
Im Monat.
Okay. Um zu sagen, drüber ist es doch eher teurer mit Carsharing. Und man muss gleichzeitig sagen, es hängt sehr von der konkreten Nutzung ab. Ja, wenn ich sagen, eine normale Nutzung habe, sprich das Auto steht meistens vor der Haustür, ist Carsharing auch bis 1.000 Kilometer preiswerter. Wenn meine Nutzung davon abweicht, weil ich Teilzeit arbeite und 4 Tage die Woche steht mein Auto 30 Kilometer vor den Toren der Stadt, eigentlich von Donnerstagmorgen bis Sonntagabend steht es da vor meiner Datscha. Bloß rum. Ja, dann wird das natürlich teuer, den ganzen Zeitpreis zu zahlen. Ja, also solche, und das fährt gar nicht viel, das Auto, von den Kilometern her, aber es wird viel Zeit genutzt. Das wird dann im Carsharing teurer, weil die Zeit muss mitbezahlt werden. Vielleicht noch eine Zahl dazu. Das durchschnittliche Auto fährt 1 Stunde am Tag.
Ja, genau, das Stehzeug, das klassische, genau. Von dem viel, das viel zitierte.
Ja, und auch da sind die eingerechnet, die 40 Stunden die Woche fahren. Oder 8 Stunden am Tag.
Ja, klar.
Genau. Und unser Auto fährt eben 8 Stunden am Tag.
Okay. Aber mit welchen Kosten rechnet man denn da? Wenn du sagst, dass das bei 800 Kilometer oder 1.000 Kilometer sind, wo sich Carsharing lohnt, mit welchen Kosten rechnet ihr denn da, dass der Kunde dann bezahlen muss fürs Carsharing?
Na, wenn ich von mir ausgehe, ich mit meinen 600 Kilometern liege im Schnitt, ich habe auch da nochmal nachgeguckt, bei, was war das jetzt, 260 Euro oder so Größenordnung. Im Schnitt.
Okay.
Aber inklusive Benzin.
Ja, ich habe gerade überlegt, wenn ich mir jetzt nämlich das anschaue, wenn ich ein gutes Angebot, keine Ahnung, auf Leasingmarkt, nur Leasing, wie sie alle heißen, finde, dann komme ich da auf ein modernes Neuwagenauto, das mir gehört. Und ist vielleicht nichts Großes. Ich gehe davon aus, wenn du deine Carsharing-Autos leihst, wirst du jetzt auch nicht immer sagen, ich will irgendwas, du hast die S-Klasse vorhin angesprochen, auf S-Klasse-Niveau haben, sondern ich gehe davon aus, wie ich dich jetzt einschätze, wirst du sagen, komm, wir nehmen was Kompaktes. Dann ist man da, wenn man es gut hinkriegt, bei rund 120 Euro, 130 Euro im Leasing oder sowas, darf dann damit vielleicht 10.000 Kilometer fahren, roundabout, das würde dir ja alles reichen. Und dann kommt da bei den kleinen Motoren noch ein bisschen Steuerversicherung dazu. Ich verstehe, warum diese Grenze bei den 1.000 Euro liegt, inklusive der Flexibilität.
1.000 Kilometer, ja.
Genau. Wieso glaubst du aber, machen das dann nicht mehr Leute, die ja dann auch, wie du sagst selber, es gibt einige, die weniger fahren, die das auch eher als die nur fahren aus Gelegenheit. Wieso ist es nicht so populär mit dem Carsharing dann? Ich habe nämlich zur Vorbereitung noch gelesen, die MID-Studie ist ja die Mobilität in Deutschland-Studie, sehr, sehr, sehr gigantisch groß, global galaktisch in ihrer Befragung. Habe ich selber schon mehrmals mitmachen dürfen. Super spannende Ergebnisse. Die sprechen, glaube ich, von 0,5% des Mobilitätsaufkommens fällt auf Carsharing an. Also nichts.
Ja.
Bisschen wie die gerade fahren.
Ja, und das ist natürlich sehr ungleichmäßig verteilt.
Aber wieso ist es nicht attraktiver für viele Leute? Weil ich meine, was viele Leute nervt, oder andersrum, ich kenne niemanden in meinem Umfeld, und ich habe ein sehr autoaffines Umfeld, niemand, der sagt, ich finde es cool, mich um meine Versicherung zu kümmern, ich finde es cool, den TÜV im Blick zu haben, ich finde es cool, mich mit meinem Leasingnehmer oder Bietergeber zu streiten. Ich finde, niemand hat Bock auf das Drumherum. Die fahren halt gern Auto, ich finde Autofahren cool. Viele davon. In diesem autoaffinen Umfeld, aber wieso gehen dann nicht noch mehr Leute auf euer Ding, wenn es dann wirklich um die Mobilitätsdienstleistung geht?
Das sind mehrere Gründe, die da mit reinspielen. Mhm. Ich fange mal dort an. Wir hatten es eben mit den Finanzen. Die wenigsten Menschen, und auch da gibt es immer wieder Untersuchungen, die zum immer wieder gleichen Ergebnis kommen. Die wenigsten Menschen haben ihre Kosten für ihren privaten PKW tatsächlich im Blick. Wenn man die fragt, was gibst du aus pro Monat für dein Auto, dann kommen die auf. Ich glaube, dass es immer 60% ist sozusagen der Durchschnittswert. 40% werden gedanklich gestrichen. Mhm. Ja, das ist ein Faktor. Keine Ahnung, ob der Matheunterricht in Deutschland so schlecht ist oder woran das liegt, dass das passiert. Ja, es passiert auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich eine Kultur, das ist auch, und natürlich durch, du hast die Autoindustrie angesprochen, durch die Autoindustrie, spätestens seit was sind das, 80 Jahren irgendwie propagiert die Autoindustrie natürlich, dass das einzig Coole ist es, doch ein eigenes Auto zu haben.
Mercedes hat jetzt 140 Jahre Automobil gefeiert, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor ein paar wenigen Tagen. Wir haben da so ein bisschen Background, glaube ich.
Ja, in Richtung Auto. Genau, es gibt so ein bisschen Background dafür, dass nichts Cooleres gibt, als ein eigenes Auto zu haben. Also dagegen müssen wir erstmal gegen anstinken. Muss man ja auch mal ehrlich sagen. Und unsere Werbebudgets sind doch um einiges kleiner als die der großen Autokonzerne, vor allem zusammengenommen. Ja, also Geld, Kultur. Dann haben wir natürlich einen Punkt. Wir sind ja gar nicht überall. Wir sind vor allem in den Städten präsent. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, wenn es heißt, Carsharing ist die Mobilitätslösung, dann muss man sagen, ja, könnte sein, unter anderen Voraussetzungen, wenn das dann, ich hatte das ja vorhin schon mal Stichwort staatlich organisiert oder gesellschaftlich organisiert wäre. Ja, auf dem Land ist es viel schwerer, Carsharing irgendwie rentabel zu betreiben. Die meisten Carsharing-Anbieter, die wirklich in der Pampa agieren, tragen sich dadurch, dass sie ehrenamtlich forciert werden. Da werden dann so, ja, das ist natürlich ein Preisvorteil, sage ich mal. Dann geht das irgendwie auf dem Land, aber wirklich small scale. Ja, da geht's nicht um Massen. Und ansonsten ist Carsharing ja doch, seien wir ehrlich, auf die Stadt fokussiert. Im Moment brauchen wir auch die Dichte der Bevölkerung, damit wir rentabel arbeiten können.
Wie viel Leute brauchst du für ein Auto oder was rechnet ihr da? Gibt's da Zahlen? Kann man das irgendwie so ungefähr?
Ja, wir haben ungefähr 50 Leute, die sich ein Auto teilen.
Aber nicht als Potenzial. Also mir geht's darum, wie viele Leute musst du sozusagen du hast vorhin diesen 500-Meter-Radius angesprochen. Ich gehe davon aus, da werdet ihr auch irgendwann mal, zumindest mal so eine grobe Schätzzahl haben, zu sagen, da müssen dann 12.000 Leute potenziell wohnen oder was auch immer.
Kann ich dir nicht sagen, die Zahl gibt es, aber die ist tatsächlich auch nur ein Teil der Wahrheit.
Okay.
Ja, genauso wichtig ist die Frage von Anbindung an öffentlichen Personennahverkehr, Nahversorgung, ist ein Supermarkt, Schule, Kindergarten, Kino etc. um die Ecke, sind die Fuß- und Fahrradwege ausgebaut.
Habt ihr schlechte Karten.
Nein, da haben wir gute Karten, im Gegenteil.
Ah, spannend.
Im Gegenteil, ja. Es ist so, dass wenn ich für jeden denkbaren Weg mein Auto brauche, dann kann Carsharing nicht gegen anstinken. Ja, dann komme ich auf die 1000, 2000, 3000 Kilometer pro Monat. Das kriegen wir nicht hin. Ja, wenn ich meine Alltagswege, wenn ich zur Arbeit mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder Bahn fahre, ja, wenn ich zu Fuß einkaufen gehe, meine normalen Brötchen, Nudeln, Tomatensoßen, was auch immer, ja, und ich, dann kann ich ohne Auto gut leben, und wenn ich dann hin und wieder doch eins brauche, nehme ich mir ein Cambio.
Wenn man das ganze Thema Carsharing noch eins weiter denkt und das wirklich auf das Mobilitätsbedürfnis bezieht, dann sieht man ja gerade auch, wenn man in die USA blickt beispielsweise, so Themen wie Ride-Hailing immer wieder kommen, Uber oder jetzt auch in Deutschland mit Moja, die dann mittelfristig sogar autonom fahren sollen oder automatisiert. Wie siehst du das Thema denn in dem ganzen Komplex?
Wie sehe ich das? Das ist eine Frage, die viele komplexe Themen anreißt. die Frage ist natürlich, was bleibt der Zweck? Also wie teuer sind die Autos? Was bleibt der Zweck der Autonutzung? Und es ist, Ride-Hailing meint ja dann auch, das Einsteigen sowohl beim Taxifahrer, sag ich mal, oder autonom betriebenen Fahrzeug oder remote betriebenes Fahrzeug, als auch, wir teilen uns tatsächlich, wir beide fahren zufällig ein Stück gleichen Weg und steigen beide ein. Ja, also das ist dann ja nahezu die Buslinie, wo wir beide, die wir
genau,
beide
nutzen. Weil mein Gedanke war in der Recherche und beim Überlegen, wie war so, eigentlich, also wenn man das vereint, ja, Ride-Hailing, wenn es gut gemacht ist und gut genutzt wird, oder effizient genutzt, ich glaube, effizient ist da ein großes Wort drin oder ein wichtiger Aspekt, vereint es den Vorteil des Carsharings mit den Vorteilen des ÖPNVs mit möglichst wenig Nachteilen von beiden gleichzeitig.
Ja. Ja,
also theoretisch.
In so Sachen wie Moja, gerade in diesem suburbanen Raum und auch ins ländliche rein, da halte ich viel von. Ich glaube, die haben eine gute Zukunft.
Okay. Siehst du da aber auch dann so eine Art Kooperationspotenzial? Weil du hast vorhin ja auch das Thema Businesskunden angesprochen, dass das ein Ding für euch ist. Also da geht es ja auch ganz oft, nehme ich an, einfach um ein gewisses Outsourcing von Fuhrparkmanagement. Und ich weiß nicht, welche Fahrzeuge ihr jetzt im Fuhrpark in Summe habt, aber die ganzen Mojas als Beispiel sind ja eigentlich MAN-TGEs oder Crafter mit Bestuhlung. Und dann sitzen die Leute halt drin wie in so einem Minibus. Und das wird ja für euch wahrscheinlich auch ein Teil eurer Flotte ausmachen, solche Fahrzeuge.
Ein geringer Teil. Wir haben auch 9-Sitzer, die von Sportvereinen, Schulen etc.
Genau,
Vereinen und sowas genutzt ja werden. Klar, das haben wir auch.
Aber ist sowas dann auch, dass ihr da sagt, da würden wir uns eigentlich sinnvollerweise hin öffnen, zu sagen, wir wollen das mitnehmen, um auch da diesen, ihr seid jetzt im sehr urbanen Raum vor allem vertreten, um euch diesem suburbanen Raum, ja, dem auch Zugänglichkeiten zu schaffen und da dann am Ende auch das eigene Auto verzichtbar zu machen und die Frequenz der Nutzung zu erhöhen?
Liegt derzeit nicht auf unserer Roadmap. Wir haben in den urbanen Räumen noch genug zu tun und darauf liegt der Fokus, dass wir da ausbauen. Mensch, Leute, wenn ihr mal ein Auto nutzt, könnt ihr ein Cambio nehmen. Ihr braucht gar kein eigenes.
Was ist denn da, und weil du sagst, da ist noch viel zu tun, ist das jetzt bei euch, weil ihr euer Unternehmen weiter aufbauen müsst, weil ihr Geld akquirieren müsst am Ende letztendlich auch, oder ist es politische Themen, die da beackert werden müssen in deinen Augen?
Naja, tatsächlich ist es alles ein bisschen, ne? Wir wollen, wie gesagt, unsere Mission ist, möglichst viele Autos von der Straße wegzuholen. Das heißt, wir wollen weiter wachsen. Ja. Mhm. Und natürlich müssen wir Geld verdienen, um wachsen zu können. Wir müssen die neuen Autos irgendwie bezahlen können, wenn wir sie kaufen wollen. Und wir brauchen Auslastung auf den Autos. Das heißt, wir haben da genug zu tun, immer mehr Stadtteile immer besser zu versorgen. Wir hatten es ja eingangs, die 500 Meter, die 200 Meter. Ja, immer mehr Stadtteile in einem 200-Meter-Raster zu versorgen und auch immer mehr Stadtteile uns neu zu erobern, wo wir unsere Dienstleistung anbieten, die sich trägt. Und natürlich gibt es auch politisch, das ist dann lokal sehr unterschiedlich, einiges zu beackern. Ja, legt uns die Kommune Steine in den Weg oder sagt die, ja klar, nee, Carsharing ist eine vernünftige Angelegenheit. Ihr kriegt Rechte auf Sondernutzung, so wie es das Bundes-Carsharing-Gesetz vorsieht. Oder eben nicht.
Aber kannst du da konkrete Beispiele nennen, wo du sagst, Steine in den Weg legen? Was passiert da? Oder wo läuft es denn auch gut vielleicht? Also wir müssen jetzt ja nicht nur auf den negativen Dingen rumreiten, gerne beides.
Gerne beides, ja. In Hamburg hat die Politik, die senatorische Ebene, entschieden, das Bundes-Carsharing-Gesetz nicht 1:1 umzusetzen, sondern Carsharing-Stellplätze ausschließlich über deren multimodalen Mobilpunkte Switch in die Stadt zu bringen. Switch wird von HVV betrieben und die sagen, wir sind von der Hamburger Hochbahn,
AG betrieben,
genau, und die sagen, Auf unseren Stellplätzen wird kein Stellplatz exklusiv reserviert für einen der Anbieter. Mhm. Nun ist das stationsbasierte Carsharing absolut darauf angewiesen. Es fehlt ein ganz zentrales Element unserer Dienstleistung, wenn der versprochene Stellplatz, der dazugehört zu unserer Dienstleistung, wegfällt. Und faktisch ist es so, auf den ganzen Switch-Stellplätzen stehen eigentlich immer Free-Floating-Autos. Das kann ich den Nutzenden gar nicht vorwerfen, weil da steht auch kein Schild, dass sie das nicht dürfen. Ja, das heißt, unsere Kunden leiden darunter, dass da, wo sie ihr Auto hinstellen wollen, sollen und müssen, das nicht können. Mhm. Ja, positives Beispiel, Berlin. Da kann Cambio an jedem Ort in der Stadt hingehen und sagen, hier wollen wir eine Carsharing-Station eröffnen. Wir glauben, dass wir die Station innerhalb von 2 Jahren, sage ich jetzt mal, zum Tragen kriegen. Das Invest gehen wir ein und wir können einen Antrag auf Sondernutzung stellen und im Normalfall kriegen wir das auch genehmigt.
Und dann kauft, mietet, pachtet oder wie auch immer ihr sozusagen 2, 3, 5 Stellplätze am Straßenrand und dann sind die offiziell eure.
Ja, der Formalsprech ist, wir bezahlen eine Sondernutzungsgebühr. Wir haben eine Sondernutzungserlaubnis für Stellplätze im öffentlichen Raum. Genauso wie jeder Gastronom vor seinem Laden auch Tische und Stühle aufstellen kann, sofern er vorher einen Antrag auf Sondernutzung des öffentlichen Raumes gestellt hat und der genehmigt wurde.
Was kostet so ein Parkplatz auf der Straße, Norbert?
In Berlin ist das geregelt in der Gebührenordnung zum Straßengesetz. Innerhalb des S-Bahn-Rings sind das 20 Euro. Außerhalb 10.
Pro Tag?
Pro Monat.
20 Euro pro Monat?
Ja.
Ich muss ein Carsharing-Unternehmen gründen.
Ha. Herzlich willkommen im Club.
20 Euro für einen Stellplatz.
Ja, ich meine, als Privater.
An der Straße.
Als Privater zahlst du, ich glaube, 14 Euro im Jahr.
Ja, den muss ich mir aber mit allen anderen teilen und habe ihn nie, wenn ich ihn haben will, weil alle anderen da schon drauf parken.
Richtig. Genau. Und da wir aber eben 12 private Pkw ersetzen mit jedem Auto, das wir hinstellen, hat die senatorische Behörde entschieden zu sagen, das wollen wir fördern, das ist richtig. Das entlastet den Parkdruck in Berlin, wenn wir dem Carsharing-Anbieter dafür 20 Euro im Monat einen Stellplatz hinstellen.
Beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend.
Wobei das Hinstellen...
Ich hätte erwartet, dass es wenigstens irgendwie 200 Euro sind oder sowas, was ich immer noch für sehr günstig erachten würde. Aber ja, ich glaube, wir hatten mal mit Oliver Magpan gesprochen von Miles, auch einem Carsharing-Anbieter, der damals erklärt, dass die Nutzung eines, besonders spannend in dem Zusammenhang mit Miles ja und ihren Parksünden-Urteil und diesen 25 Millionen, die sie dann am Ende zahlen mussten. Aber anderes Thema, der erzählte damals, dass ein Parkplatz so rein mit Straßenreinigung und Co., was die Stadt an Kosten hat mit so einem Ding, ich glaube 400 Euro kosten müsste im Monat für einen privaten PKW-Nutzer. Deswegen dachte ich, das würde man, wenn man das halbwegs kommerziell betreibt, irgendwie dann näher in die Richtung gehen. Aber gut, wie schaut es denn generell aus, was so Förderungen angeht? Wie wichtig hältst du beispielsweise, dass Carsharing dann vorrangig zum Beispiel elektrisch stattfindet? Oder dass da, keine Ahnung, dass das in irgendeiner Form mit einer nachhaltigeren Mobilitätsform genutzt wird?
Ja, also die Elektrofrage ist ja die das Land immer wieder aufreibt und entzweit. Dass mittelfristig der Antrieb elektrisch sein wird, mindestens für den allergrößten Großteil der Fahrzeuge, ist, glaube ich, heutzutage weitgehend außer Frage.
Und fragst du die einen, fragst du die anderen. Also, ja, also wir hier im Podcast sind da relativ klar und eindeutig, wie das ausschaut. Aber
ja, guckt man sich die Produktionsstraßen an, der Autohersteller und so weiter, wie auch immer. Jedenfalls gehen wir davon aus, dass das nicht mal 100 Jahre dauern wird, bis der Großteil der Antriebe elektrisch betrieben sein wird. Mhm. Ja. Wir haben im Moment ich glaube, Bundesdurchschnitt von 12% Elektrifizierung unserer Flotte. Das ist deutlich über dem Bundesschnitt, aber eigentlich noch nicht da, wo wir es gerne hätten. Eigentlich hätten wir gerne einen höheren E-Anteil in der Flotte, haben damit zu kämpfen, dass unsere Nutzenden die Elektroautos aber meiden.
In der Tat, tatsächlich.
Ja. Muss man so klar sagen. Das geht uns genauso wie Sixt und Miles und alle anderen Flottenbetreiber auch. Ja, das hört man ja von allen, ob nun Vermietfirmen, ob jetzt von Autoabos oder Carsharing-Anbietern. Das ist tatsächlich die Auslastung auf Elektroautos ist geringer als auf Verbrennern.
Habt ihr da irgendwelche, ich meine, ihr seid ja dadurch, dass ihr klein seid und auch irgendwie, auch wenn ihr keine Genossenschaft seid, aber von der Idee her, mit der Einlage im Ursprung, seid ihr ja schon relativ nah an euren Nutzern dran. Warum wollen die keine E-Autos fahren?
Weil der Bauer nicht kennt, das dreht er nicht, ne?
Aber das fremde Auto, das steigt da ein?
Ja. Schaltwagen, Verbrenner, kennt er, da steigt er ein.
Das heißt auch Automatik, findet er nicht so prall?
Man weiß ja nicht, wie das so ist bei Elektroautos.
Das ist lustig. Bisschen befremdlich.
Du bist ja wahrscheinlich auch schon mal ein E-Auto gefahren. Es fährt sich ja nicht so schön wie ein E-Auto.
Ja? Ich würde mir wünschen, vorrangig fast alles mit einem Elektroauto fahren zu können. Ja. Wenn es dann um das Thema Urlaub mit dem VW-Bus geht beispielsweise, kommt man an seine Grenzen. Ich weiß, jetzt werden wieder der eine oder andere wird kommentieren oder eine E-Mail schreiben, dass das auch irgendwie geht. Ja, stimmt. Zelten ginge auch.
Genau, aber Hotels müssen nicht sein, ja.
Also verstehe. Okay, bin mir angstwert. Was wäre denn eure Zielgröße, dass ihr das gerne hättet, wenn ihr jetzt bei 12% seid? Wollt 20, 30, was ist da euer angestrebtes Ziel? Oder
Stück für Stück wachsen.
Betreibt ihr auch Aufklärung irgendwie? Also versucht ihr eure Leute da hinten auch, weil ich gehe davon aus, auch für euch als Anbieter, sehen wir auch immer, dass die TCO, also die Total Cost of Ownership, ja auch niedriger sind bei Elektroautos häufig.
Ja, das stimmt und tatsächlich für uns nur bedingt.
Ist es bei euch dann auch so oder nicht?
Das Modell der stationsbasierten Carsharings benötigt ja im Prinzip eine Ladesäule an jedem Stellplatz. Und so eine Ladesäule, die kann einen schon mal eben 14.000, 15.000 Euro kosten.
Aber ihr könntet ja super langsam laden auch, weil die, also...
Genau. Wir müssen aber erstens das Geld aufbringen, um diese Ladesäule zu bauen. Wir müssen uns durch viele, viele, viele Teile der Verwaltung durchkämpfen, um das erlaubt zu bekommen. Das kostet unglaubliche Managementenergien, eine einzige Ladesäule tatsächlich auf die Straße zu bekommen. Wir sind ja keine Eigentümer unserer Stellplätze. Wir mieten die ja, entweder kriegen wir die per Sondernutzung von der Stadt oder wir haben die im privaten Raum. Wir müssen also die Eigentümer der Stellplätze hier auch überzeugen, dass da ein Ladepunkt hinkommt. Und die Fahrzeuge sind immer noch etwas teurer in der Anschaffung und dann im Unterhalt niedriger. Aber dadurch, dass sie eine niedrigere Auslastung haben, ist unsere TCO-Rechnung tatsächlich leider immer noch eine pro Verbrenner.
Kannst du das, wie viel teurer ist so ein Elektroauto für euch aktuell ungefähr? Also jetzt nicht auf den Cent genau, aber...
Ja, ich sag mal so 20-30%.
Wow.
In der Anschaffung. Dann haben wir mindestens 30% weniger Auslastung.
Mhm.
Ja, und dann haben wir die Ladesäule noch nicht drin. Und das ganze Geschäft ist ein enges Geschäft, da muss er jetzt auch irgendwie nicht so tun, als sei das nicht so. Das heißt, derzeit ist es so, fast alle Elektroautos, die wir haben, subventionieren wir intern quer durch Verbrenner.
Wow, okay. Was sind das für Elektroautos, die ihr da habt? Also würde mich einfach interessieren, weil was mein Eindruck ist, also deswegen, ich möchte den Hintergrund gerne erklären, der Frage, wenn ich für Dienstreisen beispielsweise, kommt man doch immer wieder in das Vergnügen, dass man sich einen Mietwagen herholen muss, um irgendwelche Strecken spontan noch zu überbrücken, wenn Flüge ausfallen oder weiß der Teufel was. Dass man dann häufig auch bei den Elektroautos Autos bekommt, die man nicht unbedingt haben will, dann oder die auch einfach, also fahrisch sehen wir in den Tests bei uns in der Redaktion ja hier auch regelmäßig, dass viele chinesische Modelle sehr häufig bei diesen Anbietern sind. Chinesische Fahrzeuge aber häufig wirklich, was Komfort angeht, was Funktionalität angeht, oft nicht so vorn mit dabei sind und es einfach abschreckt. Ganz, ganz vereinfacht. Auf was für Modelle Fahrzeuge setzt ihr da?
In erster Linie haben wir den Corsa, Astra, ID3. Das sind so die wesentlichen.
Also mal von den Bedienthematiken der ersten ID3s abgesehen, sind es doch eigentlich grundsolide E-Autos. So.
Ja, genau.
Nichts Verrücktes, aber jetzt auch nicht so, dass man da schreien und wegrennen muss.
Nö. Auch der Zoe, da haben wir immer noch einige von in der Flotte stehen. Ist ein ordentliches Auto. Nichts dran auszusetzen.
Spannend, okay. Zum Schluss.
Ich wollte noch eine Sache hinzufügen zum Thema E-Autos.
Gerne.
Was häufig unseres Erachtens durcheinander gebracht wird, ist, Verbrenner ist böse, E-Auto ist gut.
Mhm.
Ja, und dem können wir uns natürlich gar nicht anschließen. Ja,
okay.
Das E-Auto ist das Fahrzeug ohne lokale Emissionen durch einen Auspuff. Ja, aber das Wichtige, wenn ich wirklich nachhaltig agieren will, dann lasse ich das Auto stehen. Ja, denn den Gummiabrieb habe ich beim Elektroauto noch mehr. Hergestellt wird das Auto auch und irgendwann entsorgt. Es gibt ein ganz klares Plus im Vergleich E-Auto zum Verbrenner. Da sind wir felsenfest von überzeugt. Das ist nicht wegzudiskutieren. Aber das größere Plus erreiche ich, indem ich öfter mal aufs Fahrrad steige.
Ja. Verstehe. Okay, also kein Plädoyer gegen das Elektroauto, sondern für den Fußbus oder das Rad. Zum Schluss noch eine Frage, wenn wir jetzt, du hast jetzt schon selber eine gewisse Carsharing-Historie hinter dir, Cambio hat jetzt ja dann 35 Jahre hinter sich rund, ganz schön lange. Was ist, wenn wir jetzt Richtung, keine Ahnung, 2035 schauen und Carsharing immer noch so klein bleibt, wie es aktuell ist? Wir haben vorhin gesagt, 0,5% der Mobilitätskilometer entfallen aus Carsharing. Woran ist es dann in deinen Augen gelegen, wenn das so ist? Oder was müsste man denn jetzt vielleicht auch machen, um genau das zu verhindern?
Nun gut, also erstens kann ich nicht davon ausgehen, dass plötzlich das Wachstum ganz wegbricht. Wenn wir die Carsharing-Branche als Ganzes angucken, gab es in den letzten 20 Jahren einen immensen Wachstum und meines Erachtens spricht gar nichts dafür, dass sich das ändern wird, wesentlich in den nächsten 10 Jahren. Und gleichzeitig wäre es auch illusorisch anzunehmen, dass in 10 Jahren der private PKW plötzlich eine Nische wäre und Carsharing das neue Normal. Was wäre zu verhindern, dass Carsharing das neue Normal wäre? So würde ich jetzt mal deine Frage übersetzen. Ganz klar. Es müsste deutlich mehr und systematische Förderung von Bund, Ländern und Kommunen geben. Also angefangen mit den Ladesäulen im öffentlichen Raum. Ja, diese 20 Euro Stellplatzgebühr in der Sondernutzung in Berlin müssten zum bundesweiten Standard werden. Denn da habe ich ja das Best-Practice-Beispiel rausgesucht, nachdem du gefragt hattest. Das ist nicht der Standard.
Was kostet es denn sonst vielleicht noch, um das auch noch einzuordnen?
Das kann auch mal 150 Euro kosten.
Okay.
So, das ist so ungefähr die Range. Oder eben, dass es das gar nicht gibt. Das ist sozusagen das Teuerste für uns, wie in Hamburg. Es gibt gar keine Möglichkeit, im öffentlichen Raum ein Auto reserviert für Cambio hinzustellen. Ja. Also da kann natürlich viel passieren. Diese ganzen Förderungen, die es immer mal wieder gibt für E-Autos, auch aktuell, ist für uns 0-Euro-Bonus. Kriegen wir nicht, kommen wir nicht ran. Wir sind ja nun mal nicht einzeln privat, sondern wir sind Carsharing. Wir kriegen nicht das Zwölffache an Förderung, wie es eigentlich logisch wäre, aber im Prinzip 12 Autos ersetzen, ja, könnte man ja auch so betrachten, ist aber leider nicht so. Und natürlich müssten die Kommunen selber ihre Flotten auch umstellen und immer mehr Carsharing nutzen als Vorbild.
Mhm. Okay, verstehe. Alles klar. Klingt doch aber eigentlich an vielen Stellen nach lösbaren Themen, wenn da mit Nachdruck weiter dran gearbeitet wird. Ich habe den Eindruck, ihr werdet das tun, du wirst das tun.
Auf jeden Fall.
Zum Schluss von jedem Move-Podcast gibt es noch ein kurzes A-B-Spiel, das ich dir nicht vorenthalten will. Du darfst dich einmal für das Für oder Wider entscheiden, welcher Typ du bist, was für dich besser passt. Also eher Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming.
Ferrari oder Tesla?
Weder noch.
Das ist ein A-B-Spiel bei Für und Wider und nicht...
Dann Ferrari.
Okay. Apple, das hätte ich nicht erwartet. Apple oder Google?
Google.
Das Loft in der Stadt oder das Bauernhaus auf dem Land?
Loft in der Stadt.
Auto oder Fahrrad? Ich habe eine Vermutung.
Ganz klar Fahrrad.
Im Auto dann, bist du mehr vorne oder hinten lieber zugange?
Vorne.
Fährst du selber oder bist du lieber Beifahrer?
Am liebsten Beifahrer.
Okay. Bist du ein guter Beifahrer?
Ja.
Ja? Also ja. Ganz stressfrei mit dir, okay?
Ja, ich habe auch die Versorgung dabei und die Straße mit im Blick und helfe nur bei Bedarf.
Okay. Ich bin, glaube ich, nicht so ein guter Beifahrer, aber lassen wir das. Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Oh, ich bin Accept All.
In Sachen Wunsch-Adrenalinpegel, bist du eher der Motorradfahrer oder würdest du es eher ganz entspannt bei, keine Ahnung, Fliegenfischen angehen lassen?
Ersteres. Motorrad.
Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Falafel.
Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Alles klar. Norbert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns in die Welt von Cambio, ins Carsharing und ein paar Hintergründe erläutert hast. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ihr hört uns wieder natürlich wie immer auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Teilen nicht vergessen, Like nicht vergessen und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Und wenn ihr jetzt eine Frage habt zum Thema Carsharing oder auch speziell zu den Angeboten oder den Themen, die wir diskutiert haben, lasst uns gerne wissen, schreibt uns gern, auch gern per Mail an podcast@move-magazin.de. Wenn ihr eine Frage speziell an Norbert hat, dann werde ich die auch an dich weiterleiten und dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Antwort von uns. Und dann bleibt mir an der Stelle nochmal sagen, vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch, Luca. War mir eine Freude.
Ciao.
Tschüss.